Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Darf die das? Der BGH verhandelt über den Status der deutschen Umwelthilfe. Wir berichten gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem blicken wir in Umwelt und Verbraucher nach Bayern und fragen, was 33 Jahre nach Tschernobyl bleibt. Wir erläutern den Zusammenhang zwischen Monokulturen und der Waldbrandgefahr und blicken auch nach Brüssel, wo die EU-Kommission eine Obergrenze für Transfette in Lebensmitteln vorlegt. Am Mikrofon begrüßt sie Britta Fecke. Die meisten Autohändler sind nicht gut, auf die deutsche Umwelthilfe zu sprechen, denn die Organisation mahnt jedes Jahr die Händler ab, die potenzielle Kunden über den tatsächlichen Spritverbrauch ihrer Fahrzeuge entweder gar nicht oder nur unzureichend informiert. Doch ist die deutsche Umwelthilfe berechtigt, in diesen Fällen Abmahnungen zu verschicken und zudem diese Einnahmen aus dem Mahnverfahren für andere Zwecke zu nutzen? Darüber beraten heute die Richter des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe und mein Kollege Thomas Wagner hört zu. Herr Wagner, wer hat denn überhaupt geklagt?
Ja, geklagt hat ein Autohändler aus Stuttgart, ein Daimler-Autohändler, und er war aber wiederum Zielobjekt von Klagen und juristischen Attacken der deutschen Umwelthilfe. Und er war natürlich nicht der Einzige, das passiert im Jahr vielen hundert Autohändlern. Und es geht darum, dass eben falsche Angaben gemacht werden, falsche Verbrauchsangaben zum Beispiel, aber auch falsche Angaben zum Schadstoffausstoß, vor allem geht es da um CO2, oder dass diese Angaben eben zu klein beispielsweise dargestellt werden, also auf jeden Fall nicht rechtskonform. Und die deutsche Umwelthilfe sagt, wir haben die Aufgabe, ökologische Marktüberwachung durchzuführen, und wir schauen, dass die Verbraucher auch richtig informiert werden. Und wenn sich Autohändler weigern, dann gibt es eben diese Abmahnungen. Das bringt die Autohändler auf die Barrikaden, weil die eigentlich sagen, und das wurde hier vor Gericht auch nochmal gerade vorgetragen, die deutsche Umwelthilfe darf das gar nicht, weil sie nämlich die Einnahmen, die sie erzielt aus diesen Abmahnungen, nicht ausschließlich in die weitere ökologische Marktüberwachung investiert, sondern zum Beispiel quersubventioniert politische Kampagnen, und das gehe gar nicht, sagt zum Beispiel Christian Reher, Sprecher der Kfz-Innung in Stuttgart.
Es ist äußerst wichtig, nicht nur für unsere Branche, nicht nur für das Kfz-Gewerbe in Deutschland, sondern auch für andere von der deutschen Umwelthilfe attackierten Branchen. Vom Grundsatz her ist dieses Geschäftsmodell der DUH von uns aus gesehen nicht rechtsmäßig. Es gehört abgeschafft, und wir erwarten heute vom Bundesgerichtshof, dass er eine entsprechende Entscheidung fällt. Die DUH ist ein Mischverband. Als Mischverband ist in verschiedenen Bereichen tätig. Es kann nicht sein, dass Abmahngebühren für andere Bereiche verwendet werden.
Aber ganz genau das bestreitet die deutsche Umwelthilfe. Die Anwälte haben das auch gerade dargelegt. Es gibt natürlich sehr viele Aufgaben dieses, wie es hieß, Mischverbandes Deutsche Umwelthilfe. Da gehören natürlich auch zum Beispiel Informationen über politische Prozesse und auch natürlich politische Kampagnen in Sachen Dieselfahrverbote zum Beispiel dazu. Aber die würden überwiegend eben nicht von diesen Abmahngebühren finanziert. Und Jürgen Resch, Geschäftsführer der deutschen Umwelthilfe, hat im Vorfeld des heutigen Verfahrens das ein bisschen aufgedröselt und vorgerechnet.
Die deutsche Umwelthilfe nutzt das Geld aus der ökologischen Marktüberwachung. Das sind im Moment so ungefähr 2,3 bis 2,5 Millionen Euro, um diese Marktüberwachung überhaupt durchzuführen. Es gab Jahre, in denen die Kosten für Anwälte, für Laboruntersuchungen und so weiter höher waren als die Einnahmen. Oder auch Jahre, in denen wir einige hunderttausend Euro mehr hatten, als die unmittelbare Marktüberwachung gekostet hat.
Ja, und so stehen die Positionen hier vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe eigentlich, so kann man das sagen, nach anderthalb Stunden Verhandlungsverlauf ziemlich unversöhnlich gegenüber.
Geht es bei diesem Verfahren denn auch um die Dieselfahrverbote?
Also in der Tat kam gerade vor 10 Minuten wurde das Thema Dieselfahrverbote auch mal genannt, aber juristisch hat das gar nichts damit zu tun, denn Dieselfahrverbote, die hat die deutsche Umwelthilfe zwar auch durchgesetzt vor Gericht, allerdings vor Verwaltungsgerichten, und da waren sozusagen die Gegner, die Städten und Kommunen, die diese Verbote nun umsetzen müssen, aber rein formal nicht. Allerdings sagen die Kläger hier auch, dass eben gerade Gelder aus dieser, wie es heißt, ökologischen Marktüberwachung, also zum Beispiel Abnahmeeinnahmen, auch in solche Kampagnen investiert werden, und dies sei unrechtmäßig. Aber genau das Gegenteil sei der Fall, sagen wiederum die Anwälte der deutschen Umwelthilfe. Das sei eine ureigene Aufgabe der DUH.
Das Verfahren läuft seit 10 Uhr. Sie beobachten dieses und auch ähnliche Verfahren schon länger. Können Sie eine Tendenz absehen?
Naja, also die kann man schon absehen, denn der Richter hat in seinem Eingangsvortrag, der sehr ausführlich war, erhebliche Zweifel angemeldet, ob der Kläger, also der Autohändler, mit seiner Argumentation durchkommt. Denn natürlich dürfe auch eine Organisation wie die Deutsche Umwelthilfe zum Teil Gewinne erzielen, die sie dann zum Beispiel auch in andere Aufgaben investiert. Das sei also zunächst einmal nicht unrecht. Und das allerdings war, bevor die Kläger ihre Argumente vortragen konnten. Aber von der Tendenz her würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, dass die Deutsche Umwelthilfe hier möglicherweise im Moment nach dem derzeitigen Verhandlungsstand ein bisschen die besseren Karten hatte.
Der BGH verhandelt über den Status der Deutschen Umwelthilfe. Thomas Wagner beobachtet für uns den Prozess. Morgen jährt sich die Atomreaktorkatastrophe von Tschernobyl zum 33. Mal und noch immer leiden Mensch und Natur unter den Folgen des Gaus. Nicht nur in Weißrussland, wo ein großer Teil des radioaktiv kontaminierten Regens runterkam, sondern auch in Bayern, wo der sogenannte Fallout am Alpenrand in Südostbayern und im Bayerischen Wald niederging. 1,3 Millionen Euro hat der Bund vergangenes Jahr allein für verstrahlte Wildschweine ausgegeben, denn die dürfen Jäger nicht verkaufen, also bekommen sie für die kontaminierten Schwarzwildtiere eine Entschädigung. Vor 14 Jahren waren die Zahlungen allerdings noch erheblich geringer. Und wie es zu dieser Diskrepanz kommt, erklärt Tobias Krone.
Günther Baumer, Jäger und pensionierter Amtstierarzt, erinnert sich.
Ja, zunächst wussten wir gar nichts. Wir mussten uns darauf verlassen, was im Radio und im Fernsehen kam. Zunächst die ersten Tage hat es geheißen, keine Gefahr. Und dann auf einmal ist dann doch die Erkenntnis gekommen, dass diese radioaktive Wolke gerade über Bayern gedreht hat auch und viel abgeregnet hat. Insbesondere an Grenzgebirgen, sagen wir mal den unteren Bayerischen Wald, Mittelgebirgen oder auch an den Tagen im Ende April, Anfang Mai, wo starke Gewitter waren.
Günter Baumers Wohnort Amberg blieb damals von dem radioaktiven Regen verschont. Doch weiter südlich sind die Böden bis heute radioaktiv belastet. Und das spürt der deutsche Staat mehr denn je. Die Entschädigungssummen für verstrahlte Wildschweine sind in die Höhe geschossen. Waren es 2004 in Bayern knapp 46.000 Euro, wurde vergangenes Jahr 1 Million Euro fällig, teilte das Bundesverwaltungsamt Köln mit, das Jäger nach dem Atomgesetz entschädigt. Denn verkauft werden darf verstrahltes Fleisch nicht. Besonders in Wildschweinen reichert sich das radioaktive Cäsium-137 an.
Das beruht darauf, dass das Radiocäsium sich in der obersten Erdschicht anreichert. In Wiesen und Feldern ist es schon seit vielen, vielen Jahren wieder verschwunden, haben wir keine Probleme mehr. Aber im Wald haben wir einen Zyklus. Das Radiocäsium wird von den Waldbäumen, zum Beispiel von einer Fichte, aufgenommen, steigt hoch und die Fichte erneuert innerhalb 7 Jahre ihr Nadelkleid und dadurch fällt es wieder zum Boden runter und so haben wir einen Kreislauf.
Und auf dem Boden reichert sich das Cäsium 137 dann im Hirschtrüffel an, ein Pilz, den vor allem Wildschweine lieben. Weil die Lebensbedingungen im Wald ansonsten immer besser werden, vermehren sich auch die Wildschweine.
Ich darf bloß einmal in Bayern sagen, wir haben im letzten Jagdjahr in Bayern 95.000 Wildschweine geschossen. Das ist eine Rekordzahl, die wir noch nie hatten. Das war vor 30 Jahren, wie das losging, waren es 3.000 Wildschweine, dann sind es 10.000 und so weiter. Und jetzt ist es gestiegen in den letzten Jahren 60, 70, 80 und jetzt 95.000 Wildschweine. Und da hast du natürlich aus den belasteten Gebieten auch mehr Wildschweine, ne?
Schon kurz nach dem Reaktorunglück schaffte Günter Baumer für seine Kreisgruppe Amberg das erste private Messgerät in Bayern an. Es steht heute in einer Kammer seines Hauses und besteht aus einem schuhschachtelgroßen Kasten, dem Messcomputer, mit unspektakulärer Digitalanzeige und einem Bleigefäß, in das er ein paar Schnitze rohes Wildschweinfleisch füllt.
Und schalte jetzt den Zählcomputer ein und der misst jetzt die Zerfälle. Und Sie sehen jetzt, jetzt schon erkenntlich, das springt jetzt so bei die 30 Becquerel, also völlig harmlos.
Dieses Wildschweinfleisch aus der mittleren Oberpfalz ist so gut wie nicht belastet. Doch in Südbayern wird die Obergrenze von 600 Becquerel pro Kilogramm noch sehr häufig überschritten. Dieses Fleisch muss in die Vernichtungsanlage.
Wir haben Gegenden, ich nenne mal Unterfranken, die hatten nie Probleme. Da lassen die Jäger dann ein-, zweimal im Jahr aus Sicherheitsgründen ein Wildschwein messen, haben aber nie Probleme gehabt und haben auch jetzt keine Probleme. Und auf der anderen Seite wiederum Reviere, wo es schon Probleme gab von Anfang an, wo jetzt teilweise noch Probleme sind, die lassen halt jedes Stück messen.
Kritiker bemängeln, dass die Behörden in Bayern nur Stichproben veröffentlichen würden. So sei vielen Verbrauchern gar nicht bewusst, wie hochverstrahlt das Wild sei. Jäger Günther Baumer hält dagegen. In Gebieten mit hoher Strahlenbelastung würden allein schon die Abnehmer zertifizierte Strahlenmessprotokolle verlangen.
Die Gastwirtschaften, Metzgereien oder auch, sagen wir mal, die Großhändler wollen diese Protokolle haben. Natürlich zur Sicherheit. Es ist ja verboten, ein Lebensmittel über 600 Becquerel in den Verkehr zu bringen. Und derjenige, der es im Verkehr bringt, haftet dann letzten Endes auch.
Inzwischen habe der Bayerische Jagdverband 115 Messstellen eingerichtet. Bis das Radiocäsium aus Tschernobyl ganz zerfallen ist, bleiben sie notwendig.
Also wir erleben das nicht mehr.
Ja, das Cäsium 137 hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren. In Hessen, Brandenburg und Thüringen brennen die Wälder und das schon zu Beginn der Vegetationsperiode und nicht erst im Hochsommer. Immer häufiger und immer früher wird für ganze Regionen die höchste Waldbrandstufe ausgerufen, wie jetzt in Brandenburg. Die Tendenz ist also deutlich, es wird heißer und über längere Zeit trockener in Deutschland. Was können wir also tun, um unsere Wälder, unsere grüne Lunge zu erhalten? Darüber möchte ich jetzt mit Professor Pierre Ibisch vom Fachbereich für Wald und Umwelt an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde sprechen. Herr Ibisch, welche Wälder bzw. Pflanzengesellschaften sind denn besonders anfällig für solche Flächenbrände? Oder sind das bei diesen Witterungsverhältnissen eigentlich alle in Mitteleuropa?
Das ist eigentlich relativ klar und gut verstanden, dass hier vor allem unsere Nadelholzmonokulturen betroffen sind. Vor allem dann, wenn sie besonders wenig strukturiert sind, vielleicht nur einschichtig sind, keine Laubbäume im Unterwuchs nachwachsen. Das sind also von der Zusammensetzung, Artenzusammensetzung und auch von der Struktur her sehr einförmige Bestände mit Nadelbäumen, die dann auch noch gut brennen, mit einem Unterwuchs gegebenenfalls Gras und dünne Zweige, die viel Treibstoff darstellen. Und das sind genau die Wälder, in denen sich die Brände dann schnell ausbreiten.
Wenn wir Buchenmonokulturen hätten, würden die weniger gut brennen?
Buchenmonokulturen könnte ich mir so gar nicht vorstellen. Mhm. Wenn wir über Buchen reden, denken wir natürlich an eher sich selbst organisierende, sich selbst regulierende Waldökosysteme, wie sie typisch sind für unsere Region. Und die funktionieren ganz anders, auch in Bezug auf Wechselwirkung mit dem Boden. Es wird Humus gebildet. Diese Wälder speichern sehr viel mehr Wasser. Wenn wir Wälder sich natürlich entwickeln lassen, gibt es Totholz, das auch entsprechend viel Feuchtigkeit enthält. Und diese Wälder, die brennen dann nicht.
Heißt das, wenn mehr Humus auf dem Boden ist, ist auch die Verdunstungsrate geringer und damit wird mehr gespeichert?
Das ist genau richtig. Also es sind mehrere Faktoren, die hier zusammenkommen. Es ist auch die Art des Kronenschlusses, die Beschattung spielt eine Rolle. Es ist auf jeden Fall von großer Bedeutung die Biomasse, tot und lebendig, die Wasser hält und tatsächlich zur Kühlung beiträgt und auch Temperaturschwankungen und Temperaturextreme abpuffert. Das ist das, was wir ganz deutlich messen können, auch im letzten Extremjahr ganz klar gesehen haben im Vergleich zwischen zum Beispiel Kiefernplantagen und Buchenwäldern.
Aber schattig ist es ja auch unter der Kiefernplantage.
Das ist nicht so sehr schattig. Also das kommt schon viel Sonne zum Boden und es gibt noch mehr Probleme auch letztendlich, wie der Boden beeinträchtigt wird durch die Nadelbäume, wirklich weniger Wasser durchlässt, weniger Feuchtigkeit speichert. Und das führt dazu, dass diese Wälder schlicht und einfach jetzt anfälliger sind gegenüber Bränden.
Brennt das auch durch den Harz noch viel besser?
Selbstverständlich spielt das bei Nadelbäumen eine Rolle. Das ist auch bei Fichten so. Und weltweit kennen wir natürlich die Waldbrände tatsächlich aus Wäldern, in denen sehr häufig gerade Kiefern beteiligt sind, die Pionierbäume sind, die eine Rolle spielen in Ökosystemen, die aber nicht dafür da sind, flächig und über lange Zeit sozusagen vorgehalten zu werden in sehr einförmigen Beständen. Es gibt auch natürlicherweise weltweit einförmige Kiefernwälder, wo auch Feuer eine natürliche Rolle spielt. Aber eigentlich ist das nichts, was bei uns in den gemäßigten Wäldern Europas eine Rolle spielt.
Sie haben vorhin das Totholz kurz angesprochen. Es ist ja auch wichtig für den Kreislauf und die Bereitstellung neuer Nährstoffe im Ökosystem Wald. Ist es nicht trotzdem auch ein Zündstoff, wenn der Waldbrand kommt?
Es wird jetzt häufiger gesagt, das Totholz wäre da ein Problem. Man muss differenzieren. Wir dürfen hier nicht über Totzweige reden und kleines Geäst, sondern in einem Urwald, in einem alten Wald, da sind das mächtige Stämme, die dann tatsächlich verrotten, sich zersetzen, viel Feuchtigkeit vorhalten und den Boden befeuchten. Und das ist tatsächlich dann kein Brandbeschleuniger.
Lassen Sie uns doch mal kurz auf die Artenzusammensetzung schauen in natürlichen Waldbeständen, also eben nicht in Forsten. Wie gut kann denn die Buche, die ja, wenn es die letzte Sukzessionsstufe hier ist in Deutschland, also dann wird die ja flächenmäßig relativ gut vorkommen, wenn es nicht so sandig ist, wie gut kommt die Buche klar mit langen, heißen Sommern?
Im Moment besser, als wir das vielleicht erwartet haben, was auch gar nicht nur mit den Eigenschaften der Buche selbst zu tun hat, sondern auch mit dem gesamten Waldökosystem, das sie ausbildet. Das heißt nicht, dass wir jetzt auf Ewigkeit da optimistisch sein können. Das Entscheidende ist, dass wir auch bei der Anpassung jetzt an den Klimawandel in der Forstwirtschaft nicht immer über einzelne Baumarten reden, sondern wirklich Ökosysteme haben, die mit den verschiedenen Optionen, die sie haben, dazu gehören verschiedene Baumarten. Wir haben ja Dutzende von Baumarten in Deutschland, jetzt einfach spielen können und schauen können, wie kleinräumig auch differenziert die Anpassung geschieht. Und da haben wir eigentlich das hauptsächliche Problem, dass wir das nicht zulassen, dass wir zu sehr eingreifen, dass wir auch zu viel Biomasse entnehmen, die Wälder sind zu jung, zu biomassearm, Totholz kommt nicht vor. Und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Warum ist das immer noch so? Und klar, das sind dann Fragen, die ökonomisch und auch politisch zu beantworten sind.
Lassen Sie uns doch vielleicht einmal so einen Blick in die Zukunft wagen. Es gibt ja Satellitenbilder, die ziemlich deutlich zeigen, dass zum Beispiel die Havellandschaft immer weniger Wasser hat und zunehmend versteppt. Werden wir da irgendwann auch so eine Macchia kriegen mit Steineichen oder werden unsere Baumarten trotzdem uns erhalten bleiben?
Wir müssen hier uns fragen, über welche Zukunft reden wir und wie gut wird die Menschheit wirklich in der Lage sein, den Klimawandel einzudämmen. Wenn die schlimmsten Szenarien eintreffen bis zum Ende des Jahrhunderts, dann wird es auch in Deutschland und in vielen anderen Regionen der Erde wirklich eng für die Wälder. Wir sehen das bereits in mediterranen Gebieten, jüngst mit Kollegen gesprochen, im Südwesten der Vereinigten Staaten, wo tatsächlich Nadelwälder abbrennen und die Wissenschaftler nicht mehr sehen, dass sie wiederkommen. Das heißt, da passiert ein Biomwechsel. Das heißt, das ist immer auch ein reales Risiko, dass Wälder nicht wieder sich einstellen und ersetzt werden durch Graslandschaften, klar.
Wie man der Waldbrandgefahr in Deutschland begegnen könnte, darüber sprach ich mit Professor Pierre Ibisch. Er ist Ökologe an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Transfette, auch ungesättigte Fettsäuren genannt, entstehen, wenn ein Pflanzenöl, das ja eigentlich gesund ist, industriell gehärtet wird und mit dieser Erhitzung zu einem bedenklichen Lebensmittel wird. Stichwort Fritteuse. Nach WHO-Schätzung sind weltweit mehr als 500.000 Todesfälle pro Jahr auf den übermäßigen Verzehr von Transfetten zurückzuführen. Nun hat die EU-Kommission eine Obergrenze für diese Transfettsäuren vorgelegt. Paul Vorreiter berichtet.
Sie können Herzkrankheiten verursachen und sollen daher nur noch begrenzt in Lebensmitteln vorkommen dürfen. Es geht um industriell hergestellte Transfette, die in Zukunft auf 2 Gramm pro 100 Gramm Fett begrenzt werden sollen. Das steht in einem Entwurf der EU-Kommission. In Kraft treten soll die Verordnung in knapp 2 Jahren zum 2. April 2021. Der Entwurf orientiert sich an Forderungen von Gesundheits- und Verbraucherschutzorganisationen und des EU-Parlaments. Transfette finden sich zum Beispiel in Margarine, Blätterteig, Pommes und Chips und auch vielen Fertigprodukten. Sie entstehen bei der chemischen Härtung von Pflanzenölen und helfen unter anderem dabei, Lebensmittel haltbarer zu machen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung betrachtet sie als unerwünschte Bestandteile von Lebensmitteln. Transfette erhöhen den Anteil schädlichen Cholesterins im Blut und das lässt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigen. Dass Transfette schädlich sind, ist keine Neuigkeit. Die EU-Kommission verweist darauf, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit schon 2009 dazu riet, auf Transfette, soweit es geht, zu verzichten. Im Dezember 2015 hatte die EU-Kommission einen Bericht dazu vorgelegt. Vor 4 Jahren begann eine Folgenabschätzung. Der Europäische Verbraucherverband BEUC findet die geplante Begrenzung gut. Er verweist darauf, dass sich neue Grenzwerte auch bewährt haben. Lebensmittelexpertin Pauline Coston.
Diese Verordnung wird helfen, alle europäischen Verbraucher gleichermaßen vor Transfetten zu schützen. Denn was wir jetzt beobachten, ist eine Kluft zwischen Ost und West. In Dänemark hat man sich beispielsweise schon vor 15 Jahren darauf geeinigt, die künstlichen Transfette auf 2 Gramm pro 100 Gramm zu regulieren, was ein Erfolg auf ganzer Linie war. In Osteuropa gibt es solche Beschränkungen nicht. Dort sind Transfette weit über dem Wert hinaus im Einsatz und das wird sich damit ändern.
Und doch gibt es auch Kritik von den Verbraucherschützern.
Hersteller werden eine Übergangsphase bis April 2021 bekommen, um die neuen Regeln anzuwenden. Dabei gibt es bereits ja schon auf nationaler Ebene diese Begrenzungen, die auch gezeigt haben, dass sie sich nicht negativ auf die Hersteller auswirken. Insofern ist das vergeudete Zeit.
Der europäische Standard werde auch der deutschen Praxis ein Ende setzen. Bislang gelten nur freiwillige Beschränkungen und Empfehlungen für Hersteller und Verbraucher.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Bei einigen Banken gehen die Online-Überweisungen inzwischen sehr schnell, wenn die Institute auf die sonst übliche Bestätigung jeder Überweisung durch eine Transaktionsnummer verzichten. Was das bedeutet, erklärt Stefan Römermann.
Eigentlich soll die Transaktionsnummer oder TAN das Online-Banking sicherer machen. Selbst wenn Internetkriminelle die Zugangsdaten für ein Konto ausgespäht haben, können sie damit nur den Kontostand und die bisherigen Umsätze anschauen. Für Überweisungen muss schließlich in den meisten Fällen zusätzlich noch eine Transaktionsnummer eingegeben werden, beispielsweise von einer gedruckten TAN-Liste auf Papier oder als Mobile TAN, zugestellt per SMS aufs Handy. Jede dieser TANs ist nur einmal gültig und verfällt danach. Das soll zusätzliche Sicherheit garantieren. Inzwischen verzichten viele Banken aber zumindest bei kleineren Beträgen auf die separate Eingabe einer TAN, sagt Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen.
Man hat 30 Euro pro Überweisung hier als Schwelle erst einmal festgesetzt. Man kann allerdings mehrere Überweisungen hintereinander weg tätigen, bis zu 5 Überweisungen. Aber dann ist auch Schluss.
Für die nächste Überweisung ist dann in jedem Fall wieder die Eingabe einer Transaktionsnummer nötig, selbst wenn es dabei nur um ein paar Cent geht. Manche Banken begrenzen außerdem die maximale Summe, die hintereinander ohne TAN überwiesen werden kann, auf 100 Euro. Für Bankkunden ist der Verzicht auf die ständige TAN-Abfrage durchaus praktisch, vor allem wenn sie häufiger kleine Beträge überweisen, sagen Verbraucherschützer. Viele betroffene Bankkunden wurden über diese Änderung aber offenbar nicht ausreichend informiert, sagt Verbraucherschützerin Heyer und wünscht sich hier eine bessere Aufklärung der Kunden.
Dass erstmal die Verbraucher transparent und umfänglich informiert werden über dieses neue Verfahren und letztendlich, dass sie eine Wahlmöglichkeit haben, sich aktiv dafür oder dagegen zu entscheiden.
Denn der einzelne Kunde hat bisher keine Möglichkeit, die TAN-Abfrage für seinen Online-Banking-Zugang selbst festzulegen. Ob auch bei kleineren Überweisungen jedes Mal eine TAN angefordert wird, entscheidet letztlich die Bank für alle ihre Kunden. Letztlich ist das Ganze eine Frage der Kundenfreundlichkeit, sagt Tanja Beller vom Bundesverband Deutscher Banken.
Es wird also abgewogen, Sicherheit, ganz wichtig, aber es muss auch noch gewisse Bequemlichkeit da sein oder auch dem Kunden ein gewisser Komfort geboten werden.
Einige Institute erlauben ohne TAN neben den bereits erwähnten Überweisungen von Kleinbeträgen bis 30 Euro auch Überweisungen in unbegrenzter Höhe auf eigene Unterkonten bei der gleichen Bank. Also zum Beispiel vom eigenen Girokonto auf das eigene Tagesgeldkonto oder umgekehrt. Das Risiko ist auch hier beschränkt, denn das Geld bleibt ja auf den eigenen Bankkonten. Und selbst wenn es doch zu Betrügereien kommen sollte, sei für Kunden das Risiko beim Online-Banking ja grundsätzlich gering, sagt Bankensprecherin Bella.
Man kann sagen, dass das Haftungsrisiko für den Kunden wirklich auch schon stark beschränkt ist. Wird der Kunde Opfer eines Betrugs, dann ist seine Haftung immer auf maximal 50 Euro begrenzt, wenn er eben selbst auch seine Sorgfaltspflichten eingehalten hat.
Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann und damit endet Umwelt und Verbraucher. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.